Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Hier ist er, Freunde, hier ist er und ich gebe zu, ich bin heute Abend ein ganz kleines bisschen gästegeil. Ich kann es leider nicht anders ausdrücken. Ihr habt die Trailer zu beiden Filmen vermutlich schon gesehen. Ihr freut euch vermutlich auf beide Filme, die übrigens schon morgen am Mittwoch in den Kinos starten, am Reformationstag. Leute, ne? Reformationstag heißt das. Kommt mir nicht mit diesem agnostischen, heidnischen, wie auch immer, Halloween um die Ecke in dem kleinen gallischen Dorf, aus dem ich stamme. Da heißt das morgen am 31.10. Reformationstag. Und da starten diese beiden Filme. So, wo war ich? Ach nee, was war ich? Gästegeil, hatte ich gesagt. Denn die Hauptdarsteller, sowohl von 25 km/h, Lars Eidinger und Bjarne Mädel, als auch der Hauptdarsteller aus Bohemian Rhapsody, Rami Malek, sind unsere Gäste heute. Da dürft ihr euch an dieser Stelle gerne mal vor Freude an die eigenen Füße fassen. Schön, dass ihr da seid. Ein großer Vorhang auf und eine prominente Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
So, hier aufgepasst. 3 Sekunden Musik und jeder weiß Bescheid.
Is this the real life?
3 Sekunden, eines der größten Rocksongs aller Zeiten und jeder weiß Bescheid. Oder etwa nicht? Jetzt ernsthaft?
Is this just fantasy?
Es waren auch nur 3 Sekunden. Jetzt aber, oder? Hier, komm, nochmal. 3 andere Sekunden. Ja, und nochmal 3 Sekunden.
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Funktioniert auch mit E-Gitarre. Bohemian Rhapsody, ein Song, den die Überband Queen nicht etwa zur Hochzeit ihres Schaffens komponiert und aufgenommen hat, sondern noch relativ am Anfang, 1975. Ein Song, von dem unzählige Bands träumen, ihn irgendwann vielleicht zum Ende ihrer Karriere so als musikalischen Nachlass mal zustande gebracht haben zu können. Bei Queen war der Song der Anfang einer Weltkarriere und das sperrig, wie er damals war, über 6 Minuten lang. Das alles seht ihr ab morgen schon im Kino in einem der wirklich besten Spielfilm-Biopics aller Zeiten, das dann auch noch genauso heißt wie der Song, den wir gerade gehört haben, Bohemian Rhapsody. Ihr seht die jungen britischen Musiker Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon in einem kleinen Londoner Tonstudio, wie sie akribisch daran basteln, die vielen unterschiedlichen Teile des Songs mit übrigens Bandmaschinen zusammenzufrickeln, bis ihnen tatsächlich am Ende das Tape ausgeht.
Kannst du noch höher?
Wenn ich noch höher singe, können nur noch Hunde mich hören.
Versuch's.
Galileo! Galileo Figaro!
Herr.
Großer Gott, wie viele Galileos willst du noch?
Nochmal. Eins noch. Noch eins.
Na los, fahr ab. Wer ist überhaupt Galileo? Sind wir durch?
Das war's.
Ja, die sind durch, die Jungs. Und zwar vollständig nach der Aufnahmesession zu diesem Song. Das ist aber bei weitem nicht alles, was der Film liefert. Ihr seht hier also nicht nur Studio-Sessions und dann vielleicht die dazugehörigen Tourneen und Live-Konzerte. Bohemian Rhapsody ist mehr noch als die Queen-Story, eigentlich die Freddie Mercury-Story. Die Geschichte des vielleicht charismatischsten Frontmanns aller Zeiten, der ja leider schon 1991 an AIDS gestorben ist. Da war er gerade mal 45 Jahre alt. In seiner Kindheit beginnt der Film. Geboren ist er als Farouk Bulsara in Zanzibar. Kein einfaches Elternhaus mit einem sehr strengen Vater, aber früh schon eine große Liebe zur Musik und ausgestattet mit dieser krassen Stimme, mit dem Megatonumfang. Erste Schritte auf der Bühne, das frühe Kennenlernen seiner lebenslangen Freunde und Kollegen, Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor. Es folgt die Gründung von Queen und damit auch bald erste Probleme, denn es fällt sicherlich keinem von euch besonders schwer vorzustellen, dass die Jungs allesamt nicht die einfachsten Charaktere gewesen sind.
Ich habe Herz und Seele in diesen Song gesteckt.
Bestreitet ja keiner.
Und du magst den nicht, weil du deine eigenen Songs auf dem Album haben willst.
Das ist es nicht, Roger.
Was denn dann?
I'm in love with my car.
Es ist vielleicht nicht ausdrucksstark genug?
Was heißt das nicht ausdrucksstark genug?
Ich bin zu spät, was habe ich verpasst?
Wir diskutieren über Rogers Autosong.
Ob er ausdrucksstark genug ist, ich frage nur. Wenn ich hier der Einzige bin, dann entschuldige ich mich.
Wie geht eigentlich dein neuer Song? Hm? You call me sweet, like I'm some kind of cheese.
Wow. Hier steht also, when my hands on your grease gun.
Sehr subtil, oder?
Das ist eine Metapher, Brian.
Ist schon etwas merkwürdig, Roger. Was genau wirst du mit diesem Auto tun?
Kinder, bitte. Wir könnten uns gegenseitig umbringen, aber wer nimmt dann noch dieses Album auf?
Streit um die Singles, wer schreibt welchen Song, wer welche Position und ja, da wird dann auch relativ schnell klar, das Charismatische, das Außergewöhnliche, dieses alle Blicke auf sich ziehende, das Freddie Mercury ja sicher hatte, das kommt sowohl aus etwas sehr Selbstverliebtem und Egozentrischem, teilweise richtig Egomanen, als auch aus ganz viel Unsicherheit, aus Zweifel und aus Angst. Angst davor, wer er wirklich ist, was er fühlt, ob er das fühlt, was er wirklich fühlt und ob er das fühlen darf, was er wirklich fühlt, ob er lieben darf, wen er gerne lieben möchte. Er heiratet super jung seine auch lebenslange Freundin Mary Austin. Selbst nach der Trennung hält sie weiter zu ihm, selbst nachdem sie längst weiß, dass Freddie schwul ist, lange vor seinem Outing, als Freddie Mercury eine Zeit lang völlig ausklingt und sich nur noch von Partys, Alkohol, Drogen und Sex ernährt.
Ich habe Angst.
Das musst du nicht, glaub mir. Weil du, egal was ist, geliebt wirst. Und zwar von mir, von Brian, Dicky, Roger, deiner Familie. Es reicht. Diese Typen da im Haus, die scheren sich einen Dreck um dich. Paul schert sich einen Dreck um dich. Du gehörst nicht hierher, Freddy. Komm nach Haus.
Auch diese Kapitel spart der Film nicht aus, das macht ihn glaubwürdig und zum Glück jetzt nicht zu so einer Art ultimativer Lobhudelei für ein Genie, das man hier eventuell versuchen würde, nur in Glanz und Gloria erleuchten zu lassen. Freddie Mercury war ein Genie, aber er war zwischendurch eben auch am Boden. Er war alleine, verzweifelt und verloren. Und die Mischung letzten Endes macht den Film nicht nur für Queen-Fans übrigens so sehenswert und auf jeden Fall die Darsteller und zwar alle. Keine Megastars, aber so brillant gecastet. Joseph Mazzello als Queen-Bassist John Deacon, Ben Hardy und Gwilym Lee als Schlagzeuger Roger Taylor und Gitarrist Brian May. Die beiden haben den Film übrigens auch produziert, also die echten Roger Taylor und Brian May. Und dann quasi als Cherry on top of the cake Rami Malek als Freddie Mercury. Kennt ihr vielleicht am ehesten aus der Serie Mr. Robot? Daher hat er diesen wahnsinnig intelligenten Hacker gespielt. Jetzt ist er Freddie Mercury auf der Leinwand und das ist wirklich, wirklich atemberaubend. Es gab genau eine Sache, auf die ich nicht so gut klargekommen bin, die habe ich nicht ganz verstanden, nämlich warum sie dem Malek so eine wirklich schlechte Zahnprothese gebaut haben. Also meine, jeder weiß, wie diese beiden charismatischen mittleren Schneidezähne von Freddie Mercury ausgesehen haben. Das waren die, die leicht vorgestanden haben, diese beiden mittleren, und dem armen Rami haben sie im Film echt so eine strahlend weiße Kauleiste eingebaut, die irgendwie auch viel zu groß für seinen Mund wirkt. Abgesehen von dieser einen kleinen Kritik, aber unfassbar, wie genau Rami Malek im Gegensatz dazu mit seinem Spiel ist. Unter anderem bei dem bis ins letzte Detail nachgedrehten Live-Aid-Konzert der Band 1985 wird das im Film wirklich super deutlich. Es muss mega viel Arbeit drin gesteckt haben und darüber sprechen wir jetzt gleich mit ihm persönlich. Ihr geht bitte ab morgen in Bohemian Rhapsody, einer der Filme, die man 2018 gesehen haben sollte. Und Rami Malek hört ihr gleich hier in Eine Stunde Film.
Hey Tom.
Hey Rami, good to see you.
How you doing, man?
I'm fine, thanks. How are you doing?
I'm good.
You should be. Over the top's fine. After
you have
what
a good tattoo artist, man. Those are really nice. That's nice.
Thanks.
Thank you.
I've seen Queen in a movie today, which was totally overwhelming. Thank you for that.
Thank you.
How did you push yourself into footsteps that can't be filled?
Yeah, you have to immediately remove yourself from the idea that that it's going to be impossible, because it does feel impossible or insurmountable. And the only way to do that was to just immerse myself in him. I studied him like as if I was, you know, back in school trying to pass an exam, or it was the end of me. He is so iconic and lives in everyone's imagination as this deity, you know, almost godlike. So I just threw myself into everything I could. Piano lessons, singing lessons, movement teaching. I flew to London before the film was financed even. I put myself up in a hotel and I said, gimme, 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 gimme. And watched everything online. And there's nothing of Freddie and Queen I don't think I've seen.
Such a good job, man. I understood that you kind of merged the voices, like your voice and Freddie's voice. How did you do that?
Well, you know, we started out with Live Aid and coming out singing Bohemian Rhapsody on day one. In that iconic stage, and you know, take after take after take, in order to emulate him, I have to sing at the top of my lungs. Anytime there is singing, I'm going for it 100%. Now, of course, what Brian May and Roger Taylor want for this film, and what I want, and I think the general public, is to hear Freddie as much as possible. So it's taken some unique effort to make sure you get Freddie's voice singing as much as possible, and tinges of mine have to be laid in there as well, and got some outside help. But yeah, there's some moments of me singing, but for the most part, it's Freddie Mercury.
On a scale from one to Freddie, how good of a singer are you?
In comparison to Freddie, zero.
Okay, the teeth is a topic, of course, that everybody's talking about. How much of a help have they been, and how long did it take you to get comfortable with them?
You know, when you're watching him in any interview, or at least when I first started, I saw him repeatedly cover his lips or touch his lips together, lick them, because I think the teeth would dry out his lips, and he was very conscious of them. He got called Bucky as a kid, and that's what he was nicknamed, which is very sad, but something that I almost didn't want to get used to, because I wanted them to make me self-conscious throughout the film, because that's something he had to deal with all his life.
Yeah. Well, Wembley is a thing in this movie, which is so incredible. It got me by the heart so deeply. And I was wondering, how hard was the lip sync? Because it is the original recordings from Wembley, and he doesn't sing the songs as he did on the record. So you had to a minimum of a second to learn the pronunciation of the live version songs.
Yeah. Yeah. Well, when you watch it 100,000 times, it begins to seep into you. But you know, I had a singing coach who would, we would listen to it together and pull out exactly, you know, the millisecond that he cut something off or took an extra breath. And, you know, a lot of it was based on his performance. I mean, it's a 22-minute concert, so, you know, there's times when he just needs to breathe, and that may not be the same breath he took while he was recording the song, so... it wasn't just a matter of getting every piece of footwork right in that sequence. It was all those little nuances that was the biggest challenge of the film. And on top of all of that, that was day one of shooting. Day one, Live Aid. The first week we did that entire concert. And what was unique about it is there were days when I couldn't do all the moves because we were just doing one song. And then the next day we would do another song, and I was like, what's wrong with me? I know this, I can get this. And I realized it was only at the end, when we ran the entire concert, that the adrenaline was what was getting him and myself to do things that our bodies could only do with the help of, you know, adrenaline coursing through your body.
Well, for 2 hours, you made Freddie come alive again. That's what you did, and fans are going to love it all over the world. Oh. Thank you so much
for that.
Thank
you, man. I really appreciate it. Thank you.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Regel Nummer 1. Die Reise beginnt am Brunnen des Marktplatzes von Löching und endet, wenn die Teilnehmer am Timmendorfer Strand in die Ostsee pinkeln. Regel Nummer 2. Die Reise muss auf dem Mofa gemacht werden. Regel Nummer 3. Die Teilnehmer verpflichten sich während der Reise zu trinken, Drogen zu nehmen, Sex zu haben, eine Arschbombe vom 10-Meter-Turm zu machen, Sex zu haben. Die gesamte Karte auf einmal beim Griechen zu essen.
Oh, was ist deine Idee?
Das war deine. Ein 20-Meter-Wheelie-Hang abwärts zu machen. Eine schlafende Kuh umstoßen.
Und das?
Das war meine. Die finde ich eigentlich noch ziemlich gut. Gibt's die Morphos eigentlich noch?
Zwei Brüder, Georg und Christian, beide mittlerweile über 40, hatten somit 15, 16 genau diese Idee. Mit ihren Mofas wollten sie aus ihrem baden-württembergischen Heimatdorf Löchingen bis an die Ostsee fahren und dabei natürlich jede Menge lustiger Dinge erleben. Das Problem ist, die haben sich 30 Jahre lang nicht gesehen und während Christian, gespielt von Lars Eidinger, Riesenkarriere als Manager gemacht hat, ist Georg, gespielt von Bjarne Mädel, schön in dem piefigen Dorf hängen geblieben, hat da eine Schreinerei eröffnet und den gemeinsamen Vater bis zu dessen Tod gepflegt. Die Beerdigung war jetzt, daher das Wiedersehen und Georg ist alles andere als gut zu sprechen auf seinen sich früh verpisst habenden Bruder Christian, langsam Annäherungsversuch am Dorfküchentisch.
Willst du auch ein Bier, Christian? Oh, sehr gerne, Georg. Wie aufmerksam. Und einen kleinen Schnaps dazu? Ja, wieso nicht? Oh.
Es ist mühsam zwischen den beiden Brüdern, aber wie eingangs schon gehört, die ein oder andere Pillsette später, dazu noch der ein oder andere und dann lieber noch einer und noch einer Obstler später, gibt es zumindest eine langsame brüderliche Annäherung und beim Tischtennispölen auf dem Dachboden stoßen die zwei dann schließlich auf diesen Mofa-Plan von früher. Voll wie die Hobbitzen gucken die zwei im Schuppen nach, die Mofas gibt's noch und springen natürlich auch gleich an, ne? Nachdem die 30 Jahre rumgestanden haben, ist klar. Und bevor sich's die zwei versehen, hat ein Roadtrip mit 25 km/h Geschwindigkeit angefangen. Schneller dürfen Mofas ja zumindest offiziell nicht fahren.
Links!
So geht's los und inhaltlich möchte ich tatsächlich gar nicht weiter spoilern, was auf der Reise noch alles passiert. Ihr habt sicherlich auch so schon geschnallt, dass sich das hier einfach nach einem sehr süßen Brudertrip anhört und genau das ist es auch, was Regisseur Markus Goller und Autor Oliver Ziegenbalg da zusammengeschraubt haben. Eine sehr sweete, manchmal auch durchaus bittere Komödie über zwei ungleiche Brüder, die sich durch einen Schicksalsschlag so ganz langsam wieder aneinander annähern, die aber auch natürlich eine 30 Jahre alte und ebenso 30 Jahre lange Rechnung miteinander aufzuarbeiten haben. Am Rande begegnen ihnen jede Menge illustre Figuren, sehr prominent besetzt mit zum Beispiel Sandra Hüller, Jella Hase, Alexandra Maria Lara oder auch Wotan Wilke Möhring. Alles sehr süß, alles liebevoll, alles sehr nett. Na, wartet ihr schon auf das Aber? Ja, dann ist es hier. Aber was die zwei Hauptdarsteller hier leisten, Lars Eidinger und Bjarne Mädel, was die für ein Timing miteinander haben, was für eine Chemie und was für ein Händchen miteinander und füreinander die haben, das ist wirklich der absolute Hammer dieses Films. Ich möchte an dieser Stelle die großen Komödienleinwandpaare der Geschichte, also Stan Laurel und Oliver Hardy, Jerry Lewis und Dean Martin und Terence Hill und Bud Spencer erweitern um Lars Eidinger und Bjarne Mädel. So, vielleicht noch ein Fünfer ins Phrasenschwein, sehr gerne. Ich ergänze um die viel zitierte traumwandlerische Sicherheit, mit der die zwei miteinander durch diesen Film tänzeln. Zwei Hauptdarsteller, die sich gegenseitig so viel Raum schenken, dass sie beide selbstlos glänzen können. Und dazu die zwei coolsten Mofas der Filmgeschichte, gleich unsere Gäste. Also Lars und Bjarne, jetzt nicht die Mofas, Kinder, ihr müsst ein bisschen mitmachen. Bjarne und Lars, gleich unsere Gäste in eine Stunde Film. Und dann habe ich mir überlegt, dann erzählen wir den beiden einfach erstmal, wie doof wir die zusammen fanden. Das wird bestimmt ein Riesenspaß. 25 km/h heißt der Film und Lars Eidinger und Bjarne Mädel heißen die beiden Hauptdarsteller, die ich euch versprochen hatte. Hallo.
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 So schön, dass ihr da seid in eine Stunde Film. Wie ist das, wenn man so wie ihr jetzt in diesem Fall ans Set kommt, erster Drehtag, und man stellt eigentlich sofort fest, da geht überhaupt nichts miteinander. Also die Chemie, die stimmt gar nicht. Man kann eigentlich gar nichts miteinander anfangen. Wie kompensiert man sowas als Profis?
Ja, das war schwer. Ich habe zuerst die Agentur angerufen, versucht noch irgendwie rauszukommen. Aber da waren die Verträge eben schon unterschrieben und dann beginnt die harte Arbeit. Hm.
Ja, ich wusste bis zum ersten Drehtag gar nicht, dass Björn das spielt. Björn ist ja eingesprungen kurzfristig. Sollte ja erst... meine Agentur ruft gerade an.
Geh ran, wenn es wichtig ist.
Und so ging das eben die ganze Zeit. Es gab immer irgendwas Wichtigeres als die Arbeit.
Sorry.
Und das...
Okay, warte, ich mach's mal aus.
Ja.
Okay. Hm. Nee, da hatten wir wirklich großes Glück. Das kann man im Grunde der Casterin Nina Hauen zuschreiben.
Du sagst immer den Namen, ne?
Hast du davon auch gesagt?
Nee, du bist immer schneller. Ich wollte auch mal mich bedanken bei Nina Hauen. Aber Entschuldigung,
mach
mal
weiter. Wir können das so schneiden, Björn. Also wenn du dich bedanken möchtest.
Das wäre schön. Wär schön, wenn das so rüberkommt, als wenn ich das zuerst gesagt hätte.
Ja, kein Problem.
Sag's doch.
Ja,
das haben wir Nina Hauen zu verdanken. Die ist Casterin.
Mhm. Und die hat euch sozusagen ausgesucht für diesen Film.
Ja, aber es ist ja immer auch in so einem Film eine Behauptung. Ne? Da nimmt man zwei Schauspieler, von denen natürlich jeder weiß, es sind eigentlich keine Brüder. Und dann für die Dauer des Films müssen sie das aber irgendwie verkaufen. Ja? Mhm. Und wir sind uns ja jetzt nicht vordergründig ähnlich. Ja? Aber ich glaube, über die Dauer des Films plötzlich nimmt man doch so eine gewisse Ähnlichkeit wahr. Ja? Mhm. Und dann glaube ich auch daran, dass bei echten Brüdern, mein Bruder zum Beispiel, der sieht mir auch nicht besonders ähnlich. Ja? Und dann haben wir relativ schnell eher sowas wie eine Seelenverwandtschaft auch festgestellt, ja, dass wir uns einfach sehr mochten. Und das ist so im Grunde Liebe auf den ersten Blick war. Und das meine ich so, dass sowas muss man einfach so einer Casterin zuschreiben, dass sie dafür ein Gespür hat, ja, dass sie dann nicht komplett daneben liegt oder so, wie du sagst, so die Chemie stimmt nicht und dann quält man sich da zwei Monate, sondern dass man merkt, ja, passt, ja, von Anfang an und es geht dann aber auch über zwei Monate, ja, also ich glaube, wir haben uns sehr schätzen und lieben gelernt so über diese Zeit und das war wirklich, wir denken da gerne dran zurück, das war einer der schönsten Sommer unseres Lebens.
Ja, es soll natürlich auch die schauspielerische Qualität gar nicht mindern, denn jetzt könnte man sagen, gute Schauspieler kriegen das so oder so hin, so ob die Chemie jetzt stimmt oder nicht, aber in eurem Fall ist es so offensichtlich, wenn man euch auf der Leinwand zuguckt, dass ihr einen Mordsspaß da gehabt haben müsst, spielt da auch so eine Art Bewunderung im Vorfeld schon mit rein, also wenn man zumindest schon mal die Arbeit des anderen geschätzt hat, dass dann da gleich so ein, weiß ich nicht, vielleicht auch so ein Fable mitschwingt, dass es nur noch so ein bisschen auf der persönlichen Ebene klicken muss?
Also kann ich für mich mit einem klaren Ja beantworten. Also das, ja, als ich gehört habe, Lars liest parallel das Buch und überlegt, ob er spielt, da habe ich mich sowieso schon mal gefreut. Und als dann klar war, wir machen das zusammen, dann ist auch eine Herausforderung. Es ist irgendwie so, man freut sich und ist trotzdem denkt so, okay, da muss ich mich anschnallen, muss ich mich anstrengen, dass ich da wirklich auf Augenhöhe bin dann, wenn wir zusammen spielen. Aber zu der Frage ganz klares Ja. Ich mag sehr, wie Lars arbeitet, wie er spielt. Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist von großer Intensität und von großer Authentizität und Direktheit und das fand ich immer toll. Deshalb habe ich mich sehr auf die Arbeit gefreut und hat sich dann bestätigt, dass wir wirklich da ähnlich ticken, dass wir das Ähnliche wollen, dass wir beide danach gucken, dass die Szene bestmöglich gerät, nicht nur, dass man selber gut dabei wegkommt, aber das möchte man natürlich auch. Also man möchte schon, dass gut ist, was man da macht, aber in erster Linie, dass die Szene gut wird. Und da haben wir uns gegenseitig gepusht und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, diese Pack verträgt sich Atmosphäre zwischen euch. Ich finde, die hat was sehr Brüderliches. Also diese ganze Range, die ihr abbildet von sich wirklich so lieben, wie Brüder das tun, aber sich auch hassen, wie Brüder das tun, wenn sie sich vielleicht gegenseitig mal sehr verletzt haben, so wie das in eurem Fall war. Es kommt toll rüber.
Ja, ich würde das auch gar nicht ausschließen. Man hasst sich ja auch selber manchmal. Ja? Mhm. Also es sind ja auch oft Sachen, die man vielleicht an dem Gegenüber nicht mag, die man an sich selber nicht mag. Ja? Und klar, du hast schon recht. Man könnte sagen, ein professioneller Schauspieler kann auch mit einem Kollegen agieren, der ihm jetzt nicht sympathisch ist. Ich glaube, da ticken Björn und ich sehr ähnlich. Ja, wir funktionieren schon auch sehr über den Partner, über das Gegenüber. Ich kann mich nicht unabhängig machen von meinem, wenn ich das Gefühl habe, der funktioniert nicht, der spielt nicht mit mir, dann kann ich auch nicht mehr spielen. So, und das war wirklich ein Geben und Nehmen, ja, dass man einfach gemerkt hat, man hat da ein gutes Gegenüber, der auf der einen Seite auch abhängig von einem ist, aber der einem auch zur Verfügung steht, ja, und dem man vertrauen kann, weil bei allem Spaß, und es ist ja wirklich eine großartige Komödie, und der Oliver Ziegenbalg, der Autor, kann sowas auch schreiben. So, das wird wahnsinnig viel gelacht, ja, im Kino. Trotzdem wartet der Film auch mit einem gewissen Tiefgang auf. Ja, und es gibt immer wieder auch emotionale Momente, und das ist ja viel schwerer, da jemanden zu finden, dem man sich da auch vor laufender Kamera anvertrauen kann, ja, und wo man sich das traut und wo man sich öffnet. Und da habe ich das Gefühl, dass Björn und ich da auch nach was Ähnlichem suchen, ja, und man sich dann auch traut und dem anderen auch vertraut, ja, dass das geht, ja, und dass man sich anguckt und sagt, ich habe dich gern oder ich liebe dich, ja, so wie das in dem Film am Ende gesagt wird.
Wir entschleunigen in eine Stunde Film mit Bjarne Mädel und mit Lars Eidinger. Was ich grundsätzlich spannend finde an diesem Film ist, ihr habt ja da letztes Jahr 6 Wochen im Sommer gedreht ungefähr, von Anfang August bis Mitte September so circa. Und dieses Filmedrehen, das ist ja wirklich knallharte Finanzkalkulation. Also ein Drehtag kostet Geld. Da muss ein gewisser Speed drin sein. Aber so ein Mofa, das fährt nun mal einfach höchstens 25 km/h. Also wie viel Entschleunigung war denn da für euch auch drin in den Szenen, in denen ihr gefesselt wart an diese lahmen, motorisierten 1:50 oder 1:25 stinkenden Gemischknatterteile in dieser eigentlich ja doch schnellen Filmwelt? Hat das diesen Effekt gehabt zwischendurch?
Also nicht so wirklich, weil wir haben natürlich ein Pensum an Szenen, die wir da wegdrehen müssen, und haben ja nicht Zeit, 2 Stunden durch die Gegend zu fahren.
Warum eigentlich nicht?
Ja, genau. Aber es gab schon Momente, wo wir auf das Bitte gewartet haben, auf das Auftrittszeichen sozusagen, und saßen auf dem Mofas irgendwo in der Sonne. Das waren besonders schöne Momente des Wartens irgendwie. Weil sonst ist Warten ja mit das Nervigste beim Film, dass es nicht losgeht. Aber hier war das oft schön, weil wir auch die ganze Zeit draußen waren. Ne? Der ganze Film spielt ja fast und nur unter freiem Himmel. Und wir sind alles selber gefahren. Das heißt, wir saßen schon viel auf diesen knatternden Dingern. Und das insofern waren das schon schöne Momente. Aber das war jetzt nicht so wirklich, dass man da rumgetrödelt hat. Wir mussten ja trotzdem den Film in den Kasten kriegen.
Ja, ich glaube, das Gefühl war auch so ein bisschen dadurch, dass wir da in Anzügen ohne Helme sitzen.
Warum eigentlich auch so eine Frage?
Ohne Helme? Ja, weil wir einfach, weil wir aus einem Übermut oder einer Gaudi heraus einfach losfahren. Mhm. Ja, es hat halt einen ganz anderen Gestus, als wenn man jetzt sagt, wir ziehen uns jetzt warm an, setzen uns Integralhelme auf.
Gut.
Ja, aber dieses Gefühl, das zieht sich halt durch die ganze Reise, und das war eigentlich das Besondere. Auch, es gab auch, manches landet dann letztendlich nicht im Film, aber es gab Momente, wo wir wirklich so durch den dichten Wald gefahren sind, und das waren eigentlich so die Momente, die sich am besten angefühlt hat, weil man da auch so Grenzen überschreitet oder so nach dem Motto, sowas wollte ich schon immer mal machen, ja, oder einfach mal rechts abbiegen, so, obwohl man gar nicht weiß, wo man hinkommt, ja, und drauf losfahren, und dieser Abenteuerlust, das ist so eins der ersten Sätze, mit denen ich meinen Bruder in dem Film provoziere oder motiviere, diese Reise anzutreten. Komm, sei doch mal der Abenteuer-Georg, ja, und das, dieses Abenteuergefühl, das wieder aufkommen zu lassen. Und im Grunde ist es ja auch Thema des Films, dass man sagt, welche Sehnsüchte hatte man denn so als Kind? Ja, was sind denn so Sachen, wie man sich vorgestellt hat, wie das Leben sein wird? Und jetzt, wo man 42 ist und zurückblickt und Bilanz zieht, wie viel von dem hat sich denn eingelöst? Und dann einfach auch den Mut zu haben, komm, scheiß drauf, ich muss zwar morgen früh ins Flugzeug steigen und zurück nach Singapur, so wie es bei meiner Figur der Fall ist. Nee, ich lasse das Ticket einfach mal verstreichen, setze mich aufs Mofa und wir fahren jetzt einfach mal los an die Ostsee. Ja? Und das ist natürlich ein irrer, befreiender Moment. Also wann macht man das schon?
Ja, wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht.
Mir fällt gerade so ein Kalenderspruch ein, man ist ja immer nur eine Entscheidung von einem komplett anderen Leben entfernt. Also wirklich dann mal diese Entscheidung zu treffen, einfach loszufahren und zusammen Zeit zu verbringen, verändert ja einiges in unserem Leben. Also jetzt nicht nur die Tour, sondern ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ändert ja wirklich was in unserer Beziehung und auch für jeden Einzelnen. Und das ist eigentlich immer nur eine kleine Entscheidung, einfach jetzt mal zu machen, jetzt einfach mal Gas geben. Und das ist eigentlich spannend, auch darüber nachzudenken, wenn man das Gefühl hat, man steckt irgendwie im falschen Leben oder will man das überhaupt, was man gerade hat, oder hat man sich nicht was anderes gewünscht? Es ist nicht so viel nötig. Es ist eigentlich nur eine Entscheidung, Sachen anders zu machen. Die Konsequenzen sind dann natürlich manchmal enorm, aber die Entscheidung selber ist meistens nur ein kleiner Schritt.
Ich hatte zum Beispiel mal ein Erlebnis, wir haben mal so einen Tanzworkshop gemacht im Theater und da hat der Regisseur gesagt, wir waren in so einer großen Halle, die hatte vielleicht einen Durchmesser von 15 Metern. Der hat gesagt, wir stellen uns jetzt alle mit dem Rücken an die Wand und nehmen uns eine Stunde Zeit, von der einen Wand zur anderen zu kommen. Und wir nehmen uns nur vor, dass wir nicht aufhören, uns zu bewegen. Also die ganzen Bewegungen haben sich extrem verlangsamt. Eine Stunde. Und ich dachte erst, er meint es jetzt irgendwie als Bild. Wir werden jetzt nicht eine Stunde da von der einen Seite zur anderen kriechen. Haben wir aber gemacht. Und es war wirklich eins der größten Erlebnisse meines Lebens. Ja, weil es einfach nochmal alle Vorstellungen von Rhythmus und Konvention nochmal komplett unterlaufen hat. Und diese Stunde für mich ganz, also bedeutend geworden ist. Und das ist im Grunde das, was die beiden machen. Einfach zu sagen, wir entschleunigen das und bewegen uns mal mit 25 km/h. Weil das ist schon was mich im Moment sehr beschäftigt. So ein Rhythmus, der vorgegeben ist und der im Grunde das System ausmacht. Ja, und dass man sagt, da in diesem Rhythmus muss man sich unterordnen. Und jemand, der an der Ampel eine Sekunde bei Rot verweilt, wird sofort von den anderen angezählt und da wird gehupt. Und man fragt sich nochmal, wo wollen wir eigentlich hin? Ja. Mhm. Und einfach mal innezuhalten und zu sagen, lass uns doch einfach mal einen Gang zurückschalten. Ich glaube, da kommt man weiter.
Wie viel davon, würdest du sagen, ist selbstgemachtes Schicksal? 4, 5, 6 Filme im Jahr, 2, 3 Serien, 3, 4, 5 Mal Autistic Disco?
Wie Schicksal?
Also dieses Entschleunigen, inwiefern ist das so möglich, wenn man zum Beispiel so eine hohe Schlagzahl vorgibt, wie du es ja selbst machst, seit mindestens jetzt 3, 4 Jahren?
Ja, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich bin sehr viel im Ausland unterwegs und da bewege ich mich immer nur zu Fuß. Ja? Mhm. Und das ist für mich die größte Entspannung und die schönsten Erlebnisse habe ich wirklich, wenn ich alleine durch eine fremde Stadt laufe. Ja, und ich habe schon auch sehr viel Zeit für mich trotzdem. Also das täuscht auch ein bisschen. Das ist ja immer so irreführend, weil jetzt diese ganzen Filme geballt kommen, weil alle Produzenten wollen natürlich, alle Produktionsfirmen wollen natürlich gerade so im Herbst und Winter starten und keiner im Sommer. Deswegen werden die zwar übers Jahr verteilt gedreht, aber erscheinen alle jetzt zum Ende des Jahres. Auf der anderen Seite, klar, man könnte schon sagen, das Problem, was Christian in dem Film hat, also die Rolle, die ich spiele, dass er vor was wegläuft, ist vielleicht auch ein bisschen mein Problem, ja, dass man das Gefühl hat, man flüchtet sich in so eine Form von Intensität oder Erlebnisdichte, um vor der Leere zu entfliehen. Das könnte ich schon auch unterschreiben, ja, aber vielleicht hilft mir der Film auch, da nochmal umzudenken.
Euer Film Startort Löchingen, der ist ja fiktiv, den haben sich die beiden Herren Ziegenbalg und Goller ausgedacht. Ihr habt tatsächlich viel gedreht in Gernsbach, Baden-Württemberg, nahe der französischen Grenze. Außerdem in Fußbach, in Berghaupten, falls ich meine eigene Schrift noch lesen kann, in Nordrach, in Bayersbronn und in Kniebis. Meine, wer kennt es nicht? Wo war es denn am schönsten eigentlich?
Ja, Kniebis, würde ich jetzt
Kniebis.
Sagen.
Ja, Kniebis war, also was ist in Kniebis passiert, genau?
Keine Ahnung.
Was habt ihr da erlebt?
Also Kniebis
sagt mir jetzt gar nichts.
Waren wir wirklich ein Kniebiss?
Die Produktionsnotizen. Aber angeblich so viel wart ihr da.
Beim Film. Ja, ich fand also schon Lübeck schwierig.
Mhm. Wir können ja jetzt mal sagen, wie es wirklich war. Wir haben das eben alles in einem Studio in der Nähe von Berlin gedreht.
So.
Und also sowohl Schwarzwald als auch die Ostsee und die Mofa-Fahrten haben wir eben alle vor einem vor einer grünen Wand gedreht.
Vor allem unabhängig von
mir. Ja, ja.
Also
ja.
Ich war mit Bjarne. Bjarne habe ich eigentlich erst nach Drehschluss kennengelernt.
Ich habe von März bis April meine Szenen gedreht und Lars hat dann seine Arbeit viel später erst gemacht.
Ja, die beiden mit Tennis.
Die Frage war, wo es schön war. Es war tatsächlich, ja. Aber jetzt nur ernsthaft, ich war vorher noch nie im Schwarzwald, Lars auch nicht. Und wir haben festgestellt, dass das echt toll ist, durch diesen Wald zu fahren. Und An der Ostsee war ich schon mal vorher, aber ich habe ein paar Orte kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte.
Ja, vor allem, man täuscht sich ja immer, wenn man denkt, Deutschland ist Berlin, München, Frankfurt, Hamburg. Ja, das ist, die Städte sind ja nicht repräsentativ für das Land, ja, sondern so Ortschaften und Landstriche.
Wie Kniebis, wie Löchingen. Kniebis,
Löchingen.
Ja.
Und dem da mal so den Fokus drauf zu lenken, ja, und eigentlich auch sich mal die eigene Heimat so in Ruhe anzugucken. Ja, wer macht schon Urlaub in Deutschland? Ich habe das einmal gemacht in Bayern, das war auch super, aber in der Regel versucht man ja eher, möglichst weit wegzukommen. Mhm. So. Aber mir gefällt die Idee, dass man, also es geht mir manchmal so, wenn ich so lande, ja, oder so, wenn ich so über Deutschland fliege, zu denken, wow, was für ein schönes Land, ja. Und ja, dass man da mal so das Augenmerk drauf lenkt.
Yes. Wir werden das fortsetzen bei nächster Gelegenheit an anderer Stelle. Danke euch sehr für heute, für den Besuch in Eine Stunde Film. Lars Eidinger, Bjarne Mädel. 25 km/h ist ab Donnerstag im Kino. Geht rein, setzt einen Helm auf, ist Helmpflicht im Kino. Und bei Eine Stunde Film, Deutschlandfunk Nova, nicht ohne Helm. Nehmt euch kein Beispiel, diesen beiden leichtsinnigen Menschen im Film, die ohne Helm fahren. Ich danke euch sehr für den Besuch. Auf ganz bald.
Gerne.
Vielen danke. Dank.
Ja, und ich danke euch auch gleich fürs Zuhören heute Eine Stunde Film. Das war es nämlich auch schon wieder. Freut euch bitte jetzt schon auf nächsten Dienstag. Da hören wir uns entsprechend über eine sehr, sehr spannende, ganz tolle neue Serie. Beat heißt die. Startet Ende nächster Woche. Jannis Niewöhner und Caroline Herfurth sind unsere Gäste nächsten Dienstag. Spielen zwei der Hauptrollen in der Serie. Freut euch drauf. Tom Westholt ist raus. Schöne Woche wünsche ich euch. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.